Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie immer samstags 19 Uhr hier auf FSK 93.0 und dann zum Runterladen im Internet. Diese Woche werden wir eine relativ aktuelle Sendung sozusagen haben, die vor allen Dingen aktuelle Ereignisse in ganz Deutschland in den Blick bekommen möchte. Zum einen werden wir nach Hamburg schauen, wo zum einen Flüchtlingsunterkünfte auch aufgebaut werden oder demnächst kommen sollen, wo es aber auch einen Brandanschlag gab letzte Woche, bei dem offen ist, ob es vielleicht ein rassistischer sein könnte. Da werden wir genauer drauf schauen und dann später in der Sendung haben wir ein Interview mit einer Frau aus Duisburg oder aus der Nähe von Duisburg, die eben dort in den Peschen 3 bis 5 auch sich engagiert, um dort die Bewohnerin zu schützen. Dass wir diese Sendung, die sich eigentlich um NSU drehen soll, auch relativ aktuell gestalten, hat einfach den Grund, dass wir auch probieren, aus NSU eine Praxis zu entwickeln, beziehungsweise als Antifaschistin daraus zu lernen. Und eben die aktuellen Ereignisse auch immer im Blick zu haben und nicht zu verpassen, wenn in der eigenen Stadt oder auch weiter draußen eben Ereignisse rassistischer Art sich abspielen, um nicht immer nur im Nachhinein alles aufarbeiten zu können, sondern eben auch aktuell vor Ort sein zu können, um das Schlimmste zu verhindern, um eben auch die Betroffenen nicht alleine zu lassen. Das gibt es aus NSU zu lernen, da genauer hinzuschauen und genauer hinzuhören. In Hamburg nun gibt es jetzt auch bald Geflüchtetenunterkünfte. Es gibt auch schon welche, aber es soll eben auch neue geben. Das geht dann immer mal durch die Presse. Zum einen soll das ehemalige Kreiswehramt in Harvestehude eine Geflüchtetenunterkunft werden. Das ist ja ein relativ reicher Stadtteil. Da titelte auch die örtliche Presse auch schon im reichsten Stadtteil Hamburgs. Aber die Anwohnerinnen haben zumindest laut diesen Medien noch nicht die großen Probleme damit. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Überrumpelt, wie es so schön heißt, fühlten sich hingegen die AnwohnerInnen in Lockstedt. Da wurden ja jetzt diese Woche die ersten Container auf dem Parkplatz dort bei der U-Bahn-Haltestelle Hagenbecks Tierpark eben aufgebaut. Und da soll es jetzt auch eine Informationsveranstaltung geben, nämlich schon diese Woche am 3.9. Gibt es eine Informationsveranstaltung vom Bezirk für die AnwohnerInnen, damit die sich dort mal informieren können. Und zwar wird die 19.30 Uhr stattfinden am 3.9. in der Aula der Grundschule Dörnstraße 42. Die Postleitzahl ist die 22529. Dort kann sich also über die Geflüchtetenunterkunft in diesen Containern, wo 4 Menschen auf 15 Quadratmetern leben sollen, informiert werden. Dort kommen Flüchtlinge hin aus Afghanistan, dem Iran, dem Irak, aus Syrien und Tschetschenien. Und die sollen dann in diesen tollen Containern wohnen. Vor einigen geflüchteten Unterkünften haben sich ja schon sehr bedenkliche Szenen abgespielt, wie zum Beispiel in Marzahn-Hellersdorf, wo man immer wieder einen Blick hinwerfen sollte, um zu gucken, wie die aktuelle Lage ist. Schlimme Szenen spielten und spielen sich auch vor dem Haus in den Peschen in Duisburg-Rheinhausen ab. Das ist zwar keine Geflüchtetenunterkunft, aber trotzdem gibt es dort Szenen, die sehr nach Pogrom riechen und die einfach extrem beängstigend sind. Und da sprechen wir jetzt gleich am Telefon mit einer sich dort engagierenden Frau. Und danach werden wir den Bogen wieder nach Hamburg schlagen und werden uns da die Lage in aller Mühe betrachten. Aber nun zunächst erstmal das Interview zur Lage in Duisburg. Am Telefon sind wir jetzt verbunden mit Anna aus dem Ruhrgebiet und wir werden gemeinsam über die Lage in Duisburg-Rheinhausen sprechen. Hallo.
Hallo.
Wie hat sich denn die Lage entwickelt? Also das erste Mal, dass man ja sozusagen davon gehört hat, war, oder ich zumindest war Ende letzten Jahres, ist dieses unerträgliche Spiegel-TV-Video, und jetzt hat sich ja die Lage weiter zugespitzt. Wie ist denn da sozusagen eine Chronologie der Ereignisse und wie ist denn die aktuelle Lage?
Also diese schreckliche Spiegel-TV-Reportage gab es eben, und das hat von Anfang an da schon gebrodelt, als die Menschen in die Häuser eingezogen sind. Und das ging jetzt über das letzte Jahr von Unterschriftenaktionen von Anwohnerinnen der Häuser, die einfach gefordert haben, dass die Leute abgeschoben werden, über Flyeraktionen vorm Rathaus, wo einfach antiromaistische Ressentiments geschürt wurden. Und hat sich das eben so zugespitzt, und jetzt ist so die Eskalation gekommen, dadurch, dass einmal im Internet auf einer Facebook-Seite zu in den Passion 3 bis 5 eben Diskussionen aufkamen, wo sich einfach Leute geäußert haben, wie man müsse es einfach abfackeln, dann gibt es die Probleme nicht mehr. Und parallel dazu gab es aber auch einfach vermehrt Nazis, die vorbeigefahren sind und Hitlergrüße vor den Häusern gezeigt haben, Nazis, die auf dem Gelände waren, Nazis, die gesprüht haben und ja, sich einfach jede Nacht vor und an den Häusern gezeigt haben.
Und wie ist jetzt gerade die aktuelle Lage? Was ist jetzt so in der letzten Woche zum Beispiel passiert?
Also vorletzten Freitag gab es eine Bürgerinnenversammlung von einem Verein Bürger für Bürger. Das sollte eigentlich eine Diskussionsveranstaltung sein, mit einer Vertreterin der Stadt, einem Vertreter der Sozialarbeit, die dort vor Ort vertreten ist. Und genau, ja. Und da sollten betroffene Bürgerinnen über ihre Probleme diskutieren können. Es hat sich gezeigt, dass diese Veranstaltung eigentlich dazu da war, um ja, sich gegenseitig noch aufzuschaukeln und ja, eigentlich eine Hetze zu schüren. Der Initiator dieser Veranstaltung, Rolf Kahling, der ist der Vorsitzende da auch, meinte nach dieser Veranstaltung, dass nichts Rassistisches und gesagt wurde und dass keine Nazis vor Ort waren. Beobachterinnen erzählen aber ganz andere Sachen. Es sind so Sachen gefallen wie, dann müssen wir das eben selber machen, wenn die Stadt uns nicht hilft. Und es wurde ständig gefordert, dass die BewohnerInnen doch einfach abgeschoben werden sollten. Genau, nach dieser BürgerInnenveranstaltung gab es eine Eskalation mit Nazis. Die Presse stellt es so dar, als ob Antifas vor einer Tür gewartet hätten und BürgerInnen verprügelt hätten, aber die Veranstaltung fand niemals in einem Raum statt. Und es gab einfach ja, bewaffnete Nazis, die Antifas angegriffen haben, und es war Selbstverteidigung, was da passiert ist. Weil auch viele Leute, die die Bewohnerinnen in den Häusern unterstützen wollen, sehr stark darauf bedacht sind, nichts zu tun, was eben die Bewohnerinnen oder das Ansehen der Bewohnerinnen in Duisburg noch schlechter machen kann. Genau, nach dieser Eskalation gab es einen sehr gewalttätigen Polizeieinsatz, wo die Polizei auch in das Haus gestürmt ist. Ein Kind und eine schwangere Frau, also ein Kind verletzt haben, eine schwangere Frau hat einen Nervenzusammenbruch. Und ja, das war so die heftigste Eskalation, die es bisher da gab. Danach wurde gesagt, dass die Nachtwachen an dieser Eskalation schuld gewesen seien. Und die Nachtwachen wurden total diffamiert. Es wurde dafür gesorgt, dass die BewohnerInnen im Haus keinen Kontakt mehr zu den Nachtwachen haben. Und ja, das ist so gerade der Stand.
Und wie war denn jetzt am Donnerstag oder Freitag war es ja, glaube ich, war ja eine Pro-Deutschland-Kundgebung. Ist da noch irgendwas gewesen oder war das relativ undramatisch? Wider Erwarten.
Das war relativ undramatisch. Also Pro-Deutschland hatte eine Nebelmaschine und haben Italo-Western gespielt. Es gab Also sie standen auch nicht direkt vorm Haus, sondern an einer Wiese abgezäunt, waren sehr wenige Menschen. Und die BewohnerInnen des Hauses konnten die Pro-Deutschland-Leute zum Glück nicht sehen. Und dank der Gegenproteste auch mussten sie auch nicht hören. Es gab direkt vorm Haus eine Veranstaltung von den Falken, wo der Bürgermeister Sören Link gesprochen hat, der auch nochmal problematisiert hat, dass der Punkt eigentlich wäre, dass Leute nicht integrationswillig seien und dass er hier keine Lust auf Krawalltouristen hätte. Also das sind die beiden Probleme, die er so sieht. Und das ist natürlich total schrecklich, dass sowas dann auch noch vor dem Haus passiert und als Gegenprotest bezeichnet wird.
Das ist auch derjenige, der sich neulich in der WDR-Lokalzeit für Einreiseverbote von Deutschlandseite geäußert hat, oder?
Genau, das hat er auch auf der Bühne nochmal geäußert. Was noch an diesem Tag für viele Leute der Nachtwache schwer zu ertragen war, war, dass ein Verein, der vor Ort tätig ist, der nennt sich Stimme der Migranten, sich wieder mehr in das Haus einbringen konnte. Und wenn man mal auf die Homepage von Stimme der Migranten schaut und so selbst das Selbstverständnis sich durchliest, kommt einem echt Gänsehaut hoch, weil da so Sachen stehen wie Integration fängt bei Zivilisation an und auf eine ganz ekelhaft biologistische Art und Weise erklärt wird, warum Roma nicht richtig denken können und warum sie so kreativ sind. Problematisch an dem Verein ist auch, dass er eine Vorsitzende hat, die sich selbst als gewähltes Oberhaupt der Roma bezeichnet, die vorgeblich den Leuten hilft, aber einfach sehr viel Geld mit für kassiert. Und eben auch die Leute, die das ernst meinen, mit der Hilfe schlecht macht vor den Bewohnerinnen. Und an diesem Tag hat sie den Bewohnerinnen T-Shirts gegeben, auf denen RO vorne drauf stand. Und also, ne, ich spreche jetzt über einen Teil der Bewohner in diesen Häusern, sollen so circa 60 Familien leben. Und ich spreche jetzt über so ungefähr 15 Menschen, die aber gerade an diesem Tag der Gegenproteste gegen Pro-Deutschland vor allem präsent waren. Und denen wurde eben eine Deutschlandflagge in die Hand gegeben und ein T-Shirt mit RO für Roma vorne drauf. Und das war eben, gerade weil auch diese Menschen vorher Kontakt mit Leuten von der Nachtwache hatten, für manche Leute sehr schwer.
Allein die Symbolik, da die Leute als Roma zu kennzeichnen, ist ja extrem schwierig. Also so von Hamburg aus scheint die Lage ja, wer da alles beteiligt ist, etwas unübersichtlich. Wer sind denn die beteiligten Akteure, so die wichtigsten da vor Ort, um das mal hier so ein bisschen auseinander zu dröseln?
Ja, wie schon genannt, eben der Bürgermeister, der einfach die rassistische Hetze mit antreibt, indem er einfach auf Müllproblematiken und so hinweist und eben einen Einreisestopp verhängen möchte. Und immer wieder die Schuld bei nicht integrationswilligen Menschen sucht. Die Frau Betziche, die Vorsitzende dieses Vereins Stimme der Migranten ist und da im Haus vor Ort ist. Rolf Kahling, der bei Bürger für Bürger eben mit aktiv ist. Und sich eben einerseits darum kümmert, dass Menschen, die in den Häusern wohnen, auch mit Lebensmitteln versorgt werden von seinem Verein. Aber andererseits eben auch solche Veranstaltungen durchführen lässt, wo sich die Stimmung hochschaukelt. Und dann gibt es Ramon van der Maat, das ist der Polizeisprecher, der oft zitiert wurde in den letzten Wochen, mit dem selbst sozial Engagierte sagen doch, dass nur wenige Roma integrationswillig sind, die anderen kommen mit unserer Gesellschaft nicht klar, die müssen weg. Dann gibt es noch einzelne SozialarbeiterInnen bzw. Menschen, die Projekte mit den Kindern in den Ferien machen, die auch unterstützt haben beim Nachtwachen organisieren, die selbst vor Ort waren, wo es manchmal aber auch aus einer linksradikalen Perspektive einfach schwer ist zu verstehen, warum auch diese Menschen nach integrationswillig und nach nicht einteilen und auch ihre Hilfe danach ausrichten, wer jetzt hier gerade Deutsch lernen möchte und wer nicht.
Okay, und dann die AnwohnerInnen, die dem...
Ach genau. Ja. Mhm. Genau, und dann gibt es noch AnwohnerInnen der Häuser, die eben schon durch so Unterschriften, Sammelaktionen gegen die Leute in den Häusern aufgefallen sind, die auch bei der Bürgerinnenversammlung waren, die einfach die Hetze mit antreiben, die selbst die Nachtwachen angesprochen haben, dass sie doch eigentlich Schutz bräuchten und was das denn soll, die sich auch zum Teil auf der Seite in den Peschen mit äußern und ja, diese Stimmung einfach schüren.
Und da hat sich ja jetzt vor ein paar Wochen diese Nachtwachenstruktur oder so möchte ich es mal nennen, gebildet, dass eben jetzt auch die Häuser nachts nicht etwa von der Polizei, sondern eben von engagierten Leuten sozusagen, dass da ein bisschen aufgepasst wird. Wie ist denn da so die Atmosphäre bei so einer Nachtwache, um das mal so ein bisschen allgemeiner zu fragen, wie bedrohlich ist das denn da?
Es ist insofern bedrohlich, dass immer mal wieder in der Nacht Autos vorbeifahren, Motoren aufheulen lassen, öfters die Häuser umkreisen, dass Leute von der Nachtwache beleidigt und angeschrien werden. Es sind auch schon Eier geflogen. Es ist vor allem nachts nach drei nicht so ruhig, wie man sich wünschen würde, dass die BewohnerInnen in den Häusern ruhig schlafen können. Und diese Uhrzeit ist halt auch wichtig, weil sich in den letzten Nächten rausgestellt hat, weil die Polizei Präsenz, also sie sagte, sie wäre jetzt präsent, auch nachts, und hat ihre Präsenz verstärkt. Aber es hat sich gezeigt, dass um 3 Uhr nachts einfach keine Polizei mehr da ist. Und ja, es hat sich eben vorher gezeigt, dass Nazis sich auf das Gelände getraut haben und seitdem die Nachtwachen da waren, eben niemand mehr aus den Autos aufgestiegen ist, wenigstens.
Okay, das ist ja schon mal was. Und zumindest dem WDR konnte ich entnehmen, dass die Nachtwachen jetzt nur bis zum 29., also so vorgestern, gehen sollten, wegen der Pro-Deutschland-Kundgebung. Wird das da jetzt weiter versucht?
Die Nachtwachen haben vor allem in Abstimmung mit BewohnerInnen stattgefunden und finden gerade immer noch nicht mit so einer Präsenz statt, wie es vorher war, weil es eben die Kommunikation mit BewohnerInnen einfach schwerer geworden ist. Mhm. Aber es gibt Leute, die sich kümmern. Genau.
Und ich habe ja jetzt schon zweimal die Lokalzeit beim WDR erwähnt. Das war ja zum Teil relativ schwer erträglich, wenn dann zwar gesagt wurde, dass es Nachtwachen gibt, aber im gleichen Atemzug eben von in Anführungszeichen kriminellen Kindern da die Rede war. Wie ist denn allgemein das Presseecho dort auf in den Peschen?
Also gerade was die WAZ angeht, was den WDR angeht, ist die Presse einfach ganz, ganz schrecklich. Die Leute, die BewohnerInnen supporten wollen, werden als Krawalltouristen bezeichnet. Die Leute in den Häusern werden total problematisiert. Die Kriminalität vor allem problematisiert. Es werden alle Kinder, die in den Häusern wohnen, so dargestellt, als ob sie Trickbetrüger wären und als ob sie nur am nächsten Geldautomaten lauern würden, um Leute abzuziehen. Und es ist einfach ganz schrecklich, was in den Medien so als Echo kommt, also und was was da problematisiert wird.
Also das heißt, dass so die üblichen Stereotype, die Roma treffen und diskriminieren, dort einfach endlos reproduziert werden,
genau,
und geschürt werden.
Genau, also es wird so dargestellt, als ob die Leute die ganze Nacht Party vorm Haus machen würden, weil sie ja eh nicht arbeiten gehen. Das wird so dargestellt, als ob alle Familien in den Häusern mindestens 9 Kinder hätten. Es wird so dargestellt, als ob die Leute sich nicht um ihren Müll kümmern würden. Und tatsächlich nur hier wären, um Gelder vom deutschen Staat abzukassieren.
Also die übliche Hetze.
Genau.
Und wie sieht's denn mit der organisierten Nazi-Szene vor Ort aus? Lässt sie sich dort auch nochmal ab von der Bürgerinnenveranstaltung? Lassen die sich da häufiger blicken?
In Autos, die vorbeifahren. Also es ist nicht so, jedenfalls kann ich das nicht sagen, dass ich das beobachtet hätte, dass es tatsächlich Nazis gibt, die vor dem Haus lauern. Es gibt aber immer wieder Berichte von Bewohnerinnen, dass Autos halten und androhen, dass in der Nacht sehr, sehr viele Nazis vorbeikommen würden. Was aber nicht, zum Glück noch nicht passiert ist.
Okay, im Moment stehen also sozusagen, um das mal zusammenzufassen, Politik, Polizei, Presse und AnwohnerInnen ziemlich gut zusammen in ihrer Hetze, oder
genau.
Sehe ich das falsch?
Nee, das ist tatsächlich so. Es gibt einzelne Leute, die immer wieder versuchen, auch auf Seiten der Bürgerinnen halt zu sagen, dass es doch, wenn man versucht, mit den Leuten in Kontakt zu treten, dass man doch auch miteinander auskommen kann, aber das sind so die wenigsten Stimmen, die gar nicht gehört werden wollen. Und gerade was von Seiten der Politik läuft, treibt die Hetze noch weiter an.
Und ich meine, klar, das ist immer schwierig, aber wie glaubst du, wird sich die Lage jetzt entwickeln? Was wäre so ein vorsichtiger Blick in die Zukunft und was wäre da wünschenswert?
Ja, wünschenswert einfach, dass kein Pogrom passiert. Also das fällt mir jetzt total schwer, weil ich einfach so keine Perspektive sehe. Also ne, die BewohnerInnen der Häuser sind so stigmatisiert, dass ich meiner Meinung nach, selbst wenn sich die Gesetzeslage ändert und die Leute in den Häusern in Deutschland arbeiten dürfen, es schwerfallen wird, woanders eine Wohnung zu finden, weil sie eben durch Medien in vorgefertigte Schubladen gepresst sind und wohl kaum andere Wohnungen bekommen werden. Ich weiß es nicht.
Ja, aber das zumindest zur Unbesorgnis kann schon mal nicht sozusagen aufgerufen werden. Also da ist jetzt noch nicht so die Entspannung abzusehen. Von Hamburg aus mal gefragt, wahrscheinlich lohnt sich immer die aktuellen Nachrichten auch zu verfolgen, beziehungsweise immer die aktuelle Lage im Blick zu haben und da möglichst die Informationen weiterzugeben. Was können wir denn von hier aus sozusagen auch tun?
Also, wenn ihr euch zum Beispiel bei Twitter informieren wollt, dann ist das Tag in den Passion super und dann seht ihr meistens auch die aktuellen Berichte von Links sozusagen und Stellungnahmen zu Sachen und das wäre einfach super, wenn ihr das weiter verbreiten könntet und weit streuen könntet, dass sich, weil wir so ein bisschen die Hoffnung haben, dass sich wenigstens das Bild in den Medien leicht verschieben kann. Natürlich, wenn es eskaliert, brauchen wir Unterstützung. Und wenn ihr hier Freundinnen, Freunde, Genossinnen, Genossen habt, einfach mal fragen, wenn die involviert sind, ob man denen was Gutes tun kann und ob man vielleicht auch einfach nur mal zuhören kann. weil sehr, sehr viele Leute gerade sehr, sehr viel Energie da reinstecken.
Ja, so hört sich das auch an. Dann würde ich mich an dieser Stelle bei dir bedanken und wünsche euch alles Gute.
Ja.
Dann eventuell bis zu einem nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Zurück bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wir schlagen jetzt den Bogen zurück nach Hamburg, wie schon angekündigt. Und zwar fielen uns Anfang der Woche Medienberichte ins Auge. Zwei Stück, einer in der Hamburger Morgenpost und dann noch einer im Bergedorfer. In der Bergedorfer Zeitung. So, da war die Rede davon, dass es in Allermöhe, direkt an der S-Bahn-Haltestelle Allermöhe, auf dem Fleetplatz, der da auch von der S-Bahn aus sichtbar ist, da gab es zwei Brände. Und zwar einmal in einem Kiosk und einmal in einem Laden, der heißt Fleet Bazaar. Der ist da direkt daneben. Beide Läden werden von Migranten betrieben und haben in der gleichen Nacht gebrannt, nämlich in der Nacht zum Montag. So, die Hamburger Morgenpost berichtet mit der Überschrift zwei Brände, rassistischer Brandanschlag in Allermöhe, denn der eine, der Fleet Bazaar, da wurde ein Brandsatz durch das ein Fenster oben geworfen und in dem Kiosk war ein Schriftzug zu finden, auf dem stand Kanacke. So, und in dem Hamburger Morgenpost Bericht wird von etwas unklaren Ursachen gesprochen, vor allen Dingen was den Kiosk angeht, wird aber ganz richtig die Frage nach dem rassistischen Hintergrund aufgeworfen. Die Polizei sah das Ganze nicht so. Die Ermittlungen wurden nicht an den Staatsschutz übergeben. Dort geht man eben von anderen Ursachen aus und zwar sehr flott. Da wurde dann also sozusagen sehr schnell gesagt, dass man eben nicht von einem rassistischen Anschlag ausgeht. So, die Bergedorfer Zeitung berichtet, dass das LKA jetzt ermittelt. Und da steht eben auch, dass der Polizeisprecher betont, dass sie am Anfang der Ermittlungen stehen und der Schriftzug müsse nicht unbedingt auf einen ausländerfeindlichen Brandanschlag deuten. So, da klingeln einem natürlich zunächst die mahnenden Worte des NSU-Untersuchungsausschusses in den Ohren. Wir waren ja da vorletzte Woche bei der Vorstellung des Berichts und haben eben auch die Empfehlung an die Polizei unter anderem eben durch den Untersuchungsausschuss gehört. Und da wird eben gesagt, bei Gewaltverbrechen gegen Migranten sollte es möglichst als Empfehlung eben ein neues Gesetz geben, dass da so lange von einem rassistischen Hintergrund auszugehen sei, bis eben das Gegenteil bewiesen ist und es muss eben dann auch nachvollziehbar müsse dargelegt werden, wie das sozusagen ausgeschlossen wird. Das war jetzt in diesem Fall nicht der Fall. Klar, die Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses sind jetzt noch nicht in Gesetzesform und es bleibt auch nur zu hoffen, dass diese in Gesetzesform gegossen werden. Aber trotzdem hätte ja auch die Polizei ihre Schlüsse aus NSU ziehen können und eben diese bei entsprechenden Vorfällen eben nicht gleich abwiegeln und sagen, ja, es ist jetzt nicht von so einem Hintergrund auszugehen, sondern eben richtig ermitteln und die Zusammenhänge suchen und sich eben nicht ratlos geben, sondern da entsprechend in die Richtung ermitteln, bis eben das ausgeschlossen werden kann oder eben dann, wenn das der Fall ist, das eben auch öffentlich zu verhandeln. So, wir haben das Ganze dann zum Anlass genommen, da das eben offensichtlich nicht der Fall war. Wir sind dann mal zu diesem Fleetplatz gefahren, um uns das mal anzusehen. Man riecht dort auch noch, wenn man sich eben diesen beiden Geschäften, die liegen direkt nebeneinander durch so einen Hauseingang getrennt. Da kann das Feuer also nicht übergegriffen haben. Die müssen getrennt angegriffen worden sein. Da riecht man auch noch, dass das ausgebrannt ist. Da war dann zunächst niemand zu sehen. Wir haben mit Anwohnerinnen gesprochen, die das Ganze auch sehr besorgt sich betrachtet haben. Sie wollten nicht von einem rassistischen Hintergrund angehen, hatten aber relativ offensichtlich auch Mitleid und Mitgefühl eben mit den Ladenbesitzern. Und wiesen uns dann eben darauf hin, dass der Ladenbesitzer von dem Fleetbazar auf dem Weg über den Platz zu seinem Geschäft war. Mit dem sprachen wir dann auch kurz. Der berichtete uns, dass die Brandermittlung den Fall übernommen hat und eben auch noch Beweise gesichert hat. Da bleiben also die Ermittlungen sozusagen, also er wartet auf das Ende der Ermittlungen und möchte sich da auch noch nicht so auf Schlüsse einlassen. Bemerkenswert war, dass rein zufällig zu dem Zeitpunkt, wo sich wir vom Freien Senderkombinat eben dort befanden, mit dem Ladenbesitzer auch das türkische Konsulat getroffen hat. Also das haben wir da zufällig gesehen. Das türkische Konsulat nimmt also derlei Anschläge oder Anschlagsvermutungen offenbar sehr ernst und hat sich dort eben über die Lage offensichtlich informiert, hat sich das Ganze von drinnen angeguckt und nimmt das offensichtlich sehr ernst. Wir haben daraufhin logischerweise versucht, mit der Polizeipressestelle zu sprechen. Da wurden wir erst aufgrund von Uhrzeit auf den nächsten Tag verwiesen. Dann haben wir es natürlich wieder versucht und da wurden wir wieder abgewimmelt mit den Worten: Ja, ich sehe gerade, hier liegt eine kleine Anfrage einer politischen Partei vor. Da muss ich Sie leider vertrösten. So ein Vorgehen ist nicht unbedingt üblich. Natürlich haben wir uns dann einmal angeschaut, was das für eine kleine Anfrage ist. Und es ist eben eine Anfrage der Linkspartei in Hamburg von Christiane Schneider, die der eben genau dieselben Sachen aufgefallen sind wie uns, eben dass man eben überrascht ist, dass die Polizei da so schnell einen rassistischen Hintergrund ausschließt. Ich lese hier einmal vor. Und eben, dass die Ermittlungen nicht dem Staatsschutz übergeben wurden. Es heißt also in dieser kleinen Anfrage: Dies überrascht speziell vor dem Hintergrund, dass rechtsradikale Aktivitäten in Bergedorf zuletzt zunahmen. Und die Fragen, die jetzt sozusagen gestellt werden, sind: Inwiefern treffen die Berichte zu, dass in einem der Geschäfte das Wort Kanake an die Wand geschmiert worden sei? Zweitens, welche sonstigen Anhaltspunkte gibt es, die auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund hinweisen? Drittens, welche Anhaltspunkte gibt es für die Brandstiftung mittels eines Brandsatzes? Viertens, inwiefern wurde geprüft, ob die Taten einen rassistischen Hintergrund haben könnten? Fünftens, inwiefern treffen die Berichte zu, dass ein rassistischer Hintergrund ausgeschlossen wurde? Falls ja, warum und anhand welcher Anhaltspunkte? Sechstens, welche Informationen hat der Senat bzw. die zuständige Behörde über rechte bzw. rechtsradikale Aktivitäten in aller Mühe in den letzten 12 Monaten? Siebtens, welche Informationen hat der Senat bzw. die zuständige Behörde über die rechte bzw. rechtsradikalen Aktivitäten in Bergedorf und Lohbrück in den letzten 12 Monaten? Und das sind natürlich genau die richtigen Fragen und wir werden da auch weiterhin dranbleiben und hoffen, dass diese Fragen eben letztlich gut beantwortet werden können und wundern uns weiterhin über das Vorgehen der Polizei, die sich dort sozusagen eher blind stellt und nichts aus NSU gelernt hat, obwohl ja der NSU auch hier in Hamburg sozusagen jemanden ermordet hat und auch da war die Polizei immer blind. Das wurde ja auch in den letzten Wochen berichtet, dass auch als sozusagen von anderen Polizeistellen die Anfrage kam, ob es sich um einen fremdenfeindlichen Hintergrund handelt, insbesondere die Hamburger Polizei sehr geblockt hat. Wir erinnern uns, sie haben dann eben lieber einen Wahrsager zu dem NSU-Fall befragt, anstatt noch einmal in Richtung fremdenfeindliches Motiv zu ermitteln. Aber da scheint es seitdem kein Umdenken gegeben zu haben und letztlich braucht es auch ja da nicht ein richtiges Umdenken, sondern in diesem Fall einfach auch logisches Denken. Wenn es wirklich stimmt, dass dort das Wort Kanake an die Wand geschrieben war, kann man ja in die Richtung Fremdenfeindsmotiv absolut ermitteln, weil das ein rassistischer Ausdruck ist, der einfach auch in diese Richtung weist. Das ergibt sich ja im Grunde durch ein bisschen Denken schon ganz von alleine. Aber wir werden da dranbleiben und natürlich ist nochmal zu bemerken, dass in diesem Fall so eine kleine Hoffnung, was aus NSU gelernt werden könnte, zumindest befolgt wurde oder wie auch immer. Also eine kleine Hoffnung hat sich bestätigt. In diesem Fall haben die Medien nicht einfach die Berichte der Polizei übernommen, sondern haben eben selbst gefragt, ob es vielleicht einen rassistischen Hintergrund hat. Und das ist natürlich die völlig richtige Frage. Und das ist zumindest erfreulich zu bemerken. Aber wir werden da weiterhin dranbleiben und schauen, was da in aller Mühe rauskommt. Uns natürlich immer wichtig, da die Augen offen zu halten. Meist sind diese Brände oder ähnliche Anschläge nur kleine Meldungen und verschwinden schnell von der Tagesordnung. Und sowas gilt es natürlich im Blick zu behalten und da auch mal mit den Betroffenen zu sprechen, um zu gucken, was da los ist, damit einem sowas nicht so durchrutscht. Wir bleiben da dran. Letztes Mal willkommen zurück zu Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie immer samstags 19 Uhr hier auf FSK. Zum Schluss noch einmal ein Blick nach Thüringen. Diese Woche ist nämlich der Thüringer Verfassungsschutz mal wieder in die Schlagzeilen geraten. Die hatten ja unter anderem als ein der vielen, vielen V-Männer in Thüringen den Kai-Uwe Trinkaus geführt. Der war auch bei der NPD und wurde dann irgendwann enttarnt. Und es gab schon eine Weile lang Indizien, dass an diesen Herrn Trinkaus vom Verfassungsschutz Daten über Antifaschistinnen weitergegeben wurden, die dann auch im Internet auftauchten. Und diese Woche wurden diese Vermutungen auch erhärtet. Zum einen, es ging eben da um eine Veranstaltung, wo Antifaschistinnen und Neonazis aufeinander trafen und auf dieser Liste tauchten dann die Neonazis nicht auf und im Internet auf, aber dafür alle Antifaschistinnen, die dann waren. Und es gab auch einige Fehler auf dieser Liste, sodass es darauf deutet, dass die sehr schnell abgeschrieben wurde. Und genau, das sind die Indizien, die dafür sprechen. Das ist natürlich ein unendlicher Skandal. Und angeblich wurde da auch gesagt, ja, jeder kann mal was hinter die Ohren vertragen und so wurde ihm eben diese Liste mit den Namen von den Antifaschistinnen weitergegeben. Dafür gab es also neue Indizien, auch da lohnt sich natürlich dran zu bleiben. Zum Schluss bleibt uns noch Werbung zu machen. Es geht nämlich jetzt in Hamburg los mit einer Veranstaltungsreihe zu NSU. Die wird sich noch bis ins nächste Jahr ziehen, die ist also sehr ausführlich. Die heißt vom rassistischen Normalzustand zum nationalsozialistischen Untergrund und die Auftaktveranstaltung ist schon am 8.9. und zwar im 3001 Kino in der Schanzenstraße 75. Da wird die Dokumentation 8 Türken, ein Grieche und eine Polizistin gezeigt. Weiter geht es dann am 27. September mit einer Veranstaltung mit Katharina König. Es wird Veranstaltungen mit Heike Kleffner geben, mit Andreas Speit und weiteren. Da lohnt es sich immer auf die Homepage antirareihe.noblogs.org zu gehen, um da auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das wird also eine großartige Veranstaltungsreihe, die es lohnt zu besuchen und auch hier wird natürlich weiterhin dafür Werbung gemacht, um da alle auf dem Laufenden zu halten. Wie gesagt, Auftaktveranstaltung ist am 8.9. In Schanzenkino, also beziehungsweise im Kino 3001 in der Schanze um 18 Uhr. Da also alle hin und dann am 27. September mit Katharina König eine Diskussionsveranstaltung. Ja, das war's für diese Woche von Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU und wir hören uns nächste Woche 19 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.